So, Aufnahme läuft.
Achso, das läuft.
Das läuft so. Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken ausgelaufen.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Einfach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Good morning, good morning.
Ja,
good morning, good morning to you.
Oh Leute, wisst ihr was? Ein schöner heißer Kaffee und jetzt kommt's. Ich habe, es gibt schon, wir haben ja bald Ostern, so fange ich mal an. Und ich liebe ja diese, kennt ihr diese Ostereier, die so drin so eine kleine Füllung haben?
Waffeleier.
Die Waffeleier habe ich uns mitgehört. Und der Hammer ist, wenn du einen schönen frischen Kaffee, wie ich jetzt hast, dann gibt es ja diese Waffeleier mit Schokoladenüberzug und am Ende hell. Und was ihr jetzt natürlich hört, ist, ich habe mir natürlich die mit dem Schokoladenüberzug rausgenommen. Und da hast du einen Kaffee und dann jetzt guten Appetit und dann kommt Annika. So. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen.
Jetzt müsste man, es gibt ja viele, die auch die Podcasts per Video mit aufnehmen. Das wollen wir euch um diese Uhrzeit nicht zumuten. Explodierte Wellensittiche und Augenringe bis zu den Kniekehlen, das geht zu weit. Aber ihr würdet euch kaputt lachen über das Bild, was ich jetzt gerade habe. Ich habe diesen explodierten Wellensittich, das heißt, die Haare stehen in alle Richtungen.
Es sind nur Haare da.
Es sind, also, ne? Arabische Frisur, es war der Mahada.
Ja.
Und dazu trinkt er jetzt seinen Kaffee, verdreht die Augen und isst Waffeleier.
Also.
Ich höre ja niedlich.
An und hör einfach heute mal Annika zu. Finde ich gut.
Dann hör mal schön zu.
Ja.
Also, ihr Lieben, packt eure Brötchen aus und dann geht's los und wir labern. Ich fange mal mit Bea an. Bea ist eine Zuhörerin, die uns eine schöne Mail geschickt hat und die war ganz toll. Also die Mail ist richtig super und die lese ich jetzt mal vor. Über die letzte Folge, da ging es ja um Gewalt, wie soll man sagen, um wie viel Gewalt eigentlich so herrscht.
Genau.
Und
Aufhänger war ja der Mann,
richtig, der
Zug, der umgebracht worden
genau,
ist.
Genau, also gegen Obrigkeiten und gegen Kontrolle. Dieses, was wir alle nicht so verstehen und die Maßnahmen dagegen und sowas in der Richtung ging es. Und da hat Bea zugeschrieben. Und wieder eine interessante Folge, bei der mir der Aspekt der Selbstcourage etwas zu kurz kam. Fand ich gut, genauso. Diese Übergriffe und so weiter wären gar nicht so eskalierend, wenn mehr Leute mit eingreifen und helfen würden. Es wurde auch die Respektlosigkeit von Kindern angesprochen. Ich arbeite seit Jahren in einer Integrationskita und wir haben viele Kinder mit Migrationshintergrund. Viele Eltern wissen nicht, dass wir nur erziehungsbegleitend arbeiten. Die Erziehung liegt bei den Eltern. Durch Arbeitsstress etc. fehlt vielen Eltern die Kraft und das Standing, auch mal Nein zu sagen und Regeln aufzustellen. Das kann ich bis zu einem gewissen Punkt verstehen, aber die Verantwortung für eine anständige Erziehung des Kindes liegt bei den Eltern.
Ja.
Und wir haben uns dann darüber unterhalten und so weiter und sind dann immer weitergekommen und haben uns auch über Verbote unterhalten, über Regeln, die ja das gemeinschaftliche Miteinander organisieren. Wie viele Regeln brauchst du eigentlich? Wie viele Verbote brauchen wir in unserer Gesellschaft? Und es kommt ja immer wieder auch auf die Kindheit zurück. Darum war dieser Beitrag von Bea so interessant. Wenn du als Kind schon lernst, dass bestimmte Regeln Sinn machen, dann hast du später nicht solche Schwierigkeiten, Regeln zu akzeptieren und siehst sie nicht immer als Angriff auf deine Persönlichkeit oder eine Bevormundung. Ihr alle kennt doch bestimmt Familien, wo ein Elternteil dies sagt und das andere Elternteil das.
Ja, ganz toll, ja.
Ganz toll. Also, ne, Mama, ich will ein Eis. Nein, gib's nicht, du, in einer Stunde gibst Essen. Papa, Mama hat gesagt, ich krieg kein Eis. Ach mein Gott, stell dich nicht so, komm mal her.
Ja.
Ah, das erlebt das Kind zweimal und Bums Fallera lernt es, nicht, dass es kein Eis gibt oder dass Eis irgendwie zu dieser Uhrzeit vielleicht nicht gesund ist, dass Zucker in diesen Maßen, weil es ist schon Eis Nummer 3, überhaupt keine gute Idee ist. Nein, es lernt, wie es Leute gegeneinander ausspielen kann.
Ja. Das eine,
wenn ich nicht das durchsetze, bei dem gehe ich eben woanders hin. Genau. Und das bedeutet fürs Leben, dass ich ein Nein niemals toleriere. Die Frustrationstoleranz wird dadurch extrem gesenkt. Du kannst das nicht mehr. Wenn dir jemand dann etwas nicht erlaubt oder du es nicht sofort bekommst, dann siehst du rot.
So, und dann haben wir sowas wie, ne? Ja, Frustrationstoleranz, Bedürfnisausschub, nicht alles klar sofort bekommen, all diese Sachen. Und ein Nein ist dann eben halt so, also relativ, ne? Ein Nein ist auch Verhandlungssache. Nun wissen wir, klar, wenn du in der Pubertät bist, dann reagierst du auf ein Nein sowieso generell. Jetzt kommt, Achtung, ein Fremdwort mit Reaktanz, so nennen wir Psychologen das. Reaktanz ist eine psychologische Reaktanztheorie, wurde von einem Herrn Brehm 1966, so lange gibt es ja schon.
Brehms Tierleben.
So, und das weiß ich so gut, nicht weil ich 1966, da war ich noch zu klein, aber ich habe damals in der Uni, habe ich genau zu dem Thema eine mündliche Prüfung mit 1 bestanden. Yes, so. Also Reaktanztheorie heißt, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dir wird die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, reagierst du mit Reaktanz, das heißt, du machst vielleicht genau das Gegenteil von dem, was von dir verlangt wird, mit dem Ziel, deine Entscheidungsfreiheit wiederherzustellen. Darum geht es. Und das gibt es in vielen Bereichen. Das gibt es in der Erziehung, ne? Sagst zum Kind, fass nicht an die Steckdose, geh nicht an die Fernbedienung. Ist ja sehr interessant. Und dann fasse ich da mal an, sag ich nochmal, aber ein bisschen zur Werbung. Überlegt mal, ne? Wenn da jemand kommt und sagt, das Stückchen beim Bäcker, ne, das kriegst du jetzt umsonst und so, dann überlegst du sogar auch dann, na, also umsonst, so wirklich so, das kann nicht so doll sein, da muss ein Haken, also dann vielleicht sagst du, ja, nein. So.
Mutti sagt zu dir, das Mädel ist nicht gut für dich, mein Sohn.
Aber jetzt erst recht.
Aber dann erst recht, und das machst du im Arbeitsalltag, das machst du eigentlich überall. Ja. Das ist also irgendwie auch das ist so unser Freiheitsgedanke.
Ja.
Wir lieben die Freiheit.
Ja.
Und wir mögen es manchmal nicht, dass man uns was sagt. Ne?
Das geht um Selbstbestimmung. Ne? Also ich will Selbstbestimmung. Und gerade in der Pubertät, ihr erinnert euch, ne? Da war doch mal was. Und bei mir war es ganz klar, wenn jemand mich irgendwie nur kontrollieren wollte, nee. Begründen gern, dann hast es aber in der Pubertät auch nicht unbedingt, dass ich das so richtig kapiere, weil Umbearbeiten oben im Gehirn bei Pubertierenden steht eigentlich ein Schild wegen Umbau geschlossen, weil der Teil, der fürs logische Denken zuständig ist im Gehirn, der ist leider erst als letztes dran mit den Umbearbeiten. Alles, was mit Gefühlen zu tun hat, ist ganz, ganz vorne. So,
und bei manchen Männern kann man bis ins hohe Alter warten, bis diese Umbauarbeiten beendet sind. Und bei manchen passiert das nie.
Warum guckst du mich gerade so? Warum guckst du mich so an? Was ist los? Ich bin noch nicht fertig. Hallo. Ich bin noch in der Entwicklung.
Oh mein Gott.
So.
Ja.
Weißt du?
Oh
nee,
Gott.
Aber jetzt nochmal, ne, Thema Verbote, ja. Und ich finde das so super interessant. Nehmen wir mal so Beispiel Verkehr, also Autoverkehr.
Ja, komm, hau ihn raus.
So.
Tillys Lieblings.
Ja, ist so. Ist so.
Es Beispiel gab, an der Stelle.
Ja, es gibt so einige Beispiele. Also,
na, mach mal den Verkehr.
Ich mach mal den Verkehr. Also das eine ist so, ach Gottchen, es fängt an mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Ne? Also es gab Zeiten, 1957, da wurden die Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgehoben. So, freie Fahrt für freie Bürger, yes. Und da haben sich alle totgefahren. Also nicht alle, aber doch sehr, sehr viele. Freie Fahrt für freie Bürger heißt also echt explodierende Unfallzahlen. Und dann ging es los, nur mal nebenbei, 1955, ich habe die Zahlen, waren es über 12.000 Verkehrstote. 12.000 Verkehrstote im Zusammenhang mit zu schnellen Fahren. So.
Bei einer Anzahl von Autos, die weitaus wesentlich geringer war als heute.
Genau, und da hatten wir so einen Verkehrsminister, war ja vor unserer Zeit, Herr Seebohm, und der 1957 ging richtig heftigen Widerstand von allen möglichen bis hin zur Autoindustrie. Nein, und das geht auch nicht. Hat er durchgesetzt, dass man Tempo 50 innerorts eben einhalten sollte. Und der kängelt mich und so, und das kann doch nicht angehen. Aber siehe da, die Todeszahlen gingen rapide zurück. Und zwar richtig, richtig rapide. So. Und da haben wir wieder so ein Ding, ein Verbot, das Fahrenverbot, was einige Leute in ihrer Freiheit eingrenzt, was aber notwendig war. Und dann gab es nachher auch keine Diskussion mehr. Das heißt also, es gibt so ein Verbot, das nennen wir mal, das ist so ordnungssichernd. Das ist ordnungssicherndes Verbot. Zack.
Also ich kenne immer dieses Beispiel von dem Sicherheitsgurt.
Mhm. Oh ja, das liebe ich auch.
Weil das war ja jahrelang, da sind die Leute auch wirklich gegen angegangen und fanden das ganz schrecklich. Ey, heute, es geht jeder in sein Auto, da denkt niemand drüber nach.
Ja.
Das machst du ganz automatisch und du weißt einfach, es sichert dich.
Ja, so.
Du fliegst nicht durch die Frontscheibe.
Wahnsinn.
Also, das ist so eine ganz normale Geschichte.
Ja.
Aber ehe sich das durchgesetzt hat und es hat wirklich gedauert, dann tritt im Nachhinein ja so eine, wie soll man das mal sagen, so eine realistische Vernunftsverschiebung. Da wird dann eingesehen, warum man das macht und dann wird das in den Alltag integriert. Das betrifft viele Sachen. Denk mal an das Rauchen in Kneipen oder in Restaurants oder so.
Was war das für ein Aufschrei, ne? Die Rauchen in den Kneipen, dann können wir die ja zumachen und die Leute kommen nicht mehr, weil in der Kneipe muss doch geraucht werden.
Und heute würde man das als unangenehm empfinden, wenn ich ins Restaurant gehe und viel Geld ausgebe, um das zu schmecken, wenn mir da irgendwie jemand den Qualm entgegenpustet.
Das hatten wir doch öfter früher, ne?
Als Kind, ich kann mich noch dunkel dran erinnern.
Eine Zigarre dann ansteckt und wenn du da so, nee.
Also für Nichtraucher war das wirklich eine Zumutung und ich fand, also ich weiß nicht, Kneipe und so, kann ich dir nicht viel drüber sagen. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich war ja dann noch zu Schulzeiten oder sowas, auch in England im Pub. Und da wurde natürlich gequalmt.
Jo.
Und das wurde dann ja verboten irgendwann. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das seltsam befremdlich fand, wie also diese traurigen Engländer alle mit ihrem Pint da standen und keine Lulle in der Hand halten.
Und dann rausgehen mussten.
Ja, und rausgehen, dann standen sie alle vor der Tür. Das war irgendwie so, aber ein paar Jahre später war das völlig selbstverständlich. Jeder tat es und heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Ne?
Und das ist die gute Nachricht. Ne? Also Verbote werden in der Regel kaum, es ist vernünftig, das Verbot, in der Regel gibt es erstmal Gegenwehr. Das musst du dann auch eine Zeit lang durchhalten. Also da geht es auch darum, ne? Das geht um Gemeinwohl, ne? Das geht um Gesundheit, all diese Sachen. Und dann, so wie heute, ist das internalisiert, das ist so selbstverständlich. Also mich ohne Angestellte ins Auto zu setzen und loszufahren, kommt mir überhaupt nicht in den Sinn. Das ist dann so ein Automatismus. Aber normal, wenn du ein Verbot verhängst, im Großen, aber auch im Kleinen, du brauchst schon eine gewisse, wie soll ich sagen, Durchhaltevermögen, ob Pubertierender oder Männer oder Frauen, du musst eine Zeit lang durchhalten, damit dieses Verbot dann auch wirklich angenommen und praktisch internalisiert, ja, so in dich reingepflanzt wird.
Und das tut es eigentlich ja auch nur, wenn es Sinn macht.
Ja.
Also ein Verbot einfach mal, weil wir das alles gängeln wollen und alles irgendwie soll das alles geregelt werden. Wir sehen das ja in verschiedenen Ländern, in denen es Verbote gibt, bis wo es wirklich zu Diktaturen dann kommt.
Ja.
Das ist natürlich nicht das, was man denkt.
Ja.
Also ich finde diese alte Erklärung von Immanuel Kant, dem deutschen Philosophen, irgendwie
hau raus.
Richtig gut. Ich muss nachher mal gucken, wie es wörtlich heißt, aber sinngemäß heißt es, wir brauchen Regeln und Verbote in dem Maße, wie es die Freiheit gewährleistet des anderen und die Freiheit nicht einschränkt. Und wir brauchen sie, damit die Freiheit bei anderen nicht eingeschränkt wird. Das ist es ja. Also du kannst ja sagen, freie Fahrt für alle und freie Bürger und dies. Aber in dem Moment, wo es gefährlich wird für Kinder vor einer Schule oder in einer Zone 30 oder irgendwie so, ist es eben nicht, ist die Freiheit von anderen beschränkt.
Ja.
Da hast du nur noch als Fahrer vielleicht die Freiheit, weil du sagst, juhu, 80. Mhm. Aber du schränkst die Freiheit von jedem anderen ein, der aufpassen muss, dass seine Kinder da nicht zur Schule schicken kann und. Mhm. Und das muss immer abgewogen werden. Ja. Ich finde es gut, wenn man über Verbote diskutiert, auch zwei Eltern, wenn die sich nicht einig sind, sollten sich zusammensetzen und kurz überlegen, aber dann an einem Strang ziehen. Und ich glaube,
Nee, erzähl weiter.
Oh ja, nö.
Nö, nö, oh, jetzt ist sie beleidigt. Willst du vielleicht ein Schokoei haben? Hier, so ein
Lass mich in Ruhe, geh weg.
Okay, dann kriegst du kein Schokoei. Komm, wir sind ganz aktuell, weil gestern, vorgestern, da hatte die CDU ihren Bundesparteitag. Ja. Und die haben tatsächlich beschlossen, dass eine Altersbegrenzung von 14 Jahren für die Nutzung von sogenannten sozialen Netzwerken eingeführt werden soll. Ne? Ich nenne die lieber asoziale Netzwerke, aber was ich meine, Instagram und Co. Das haben sie beschlossen und die SPD scheint da auch mitzumachen. So, das ist eine rege Diskussion jetzt und ich bin da auch nicht so ganz, ich bin da wirklich unentschlossen, weil ich sag's mal auf den Punkt, so wie ich das erlebe, Kinder lernen von ihren Eltern. Und wenn ich mir ansehe, wie viele Eltern, während der Kleine irgendwo in der Sandkiste hockt oder sonst wie was, erstmal fröhlich auf ihrem Handy gucken. Ich kann mich dran erinnern, war es letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo ein Kind ertrunken ist in der Badeanstalt, weil Mutti lieber aufs Handy guckte, anstatt zu sehen, was der Kleine macht. Ich denke manchmal, erstmal gucken, wie die Erwachsenen, kennen Erwachsenenverbot, nein, aber zu sehen als Lernmodell, was sieht das Kind, wie gehe ich mit sozialen Medien um, wäre doch ganz gut. Also nur ein Verbot zu sagen, so ab 14 oder unter 14 Jahren geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob das zu kurz greift.
Ja, vor allen Dingen glaube ich einfach, dass es wieder viel zu wenig diskutiert würde und irgendwie höre ich nicht genügend Experten dazu. Was soll denn genau eingeschränkt werden? Also
der Zugang. Also, dass du praktisch Instagram, TikTok und all solche Sachen, du sollst, so wie ich das verstanden habe, du musst, wenn du denn dich da anmeldest, musst du deinen Personalausweis zeigen. Da gibt es Möglichkeiten technisch, um zu sehen, okay, du bist tatsächlich über 14, über 16, geht's dann auch weiter. Die Australier haben es vorgemacht, andere Länder wollen das auch machen. Also
aber du kannst weiter spielen und Videos gucken oder wie
ist das? Da geht es nämlich zum Beispiel wieder los. Ne? Was dann nun? Ne? Also YouTube und Co. Ist das, wo setzt du deine Grenze? Oder sagst du, nein, generell ab 14 kommt eben kein Smartphone, kein internetfähiger Computer in die Hände der Kinder. Was denn nun?
Also, wenn ich mir das so richtig überlege, ist es ja so, dass ich viele Kinder auch Anregungen hole.
Ja.
Ich weiß das jetzt aus dem Bekanntenkreis, Christines Tochter, Sila, die bastelt doch so gern. Und die holt sich Anregungen bei YouTube und bastelt dann so interessante Verpackungen. Und die hat sich so viele kreative Sachen ausgedacht. Ja. Ist ja ein sehr kreatives Mädel.
Ja.
Und wenn die das jetzt nicht darf, wie will man der das erklären? Das ist doch bescheuert.
Sind wir irgend so die, genau das.
Wo sind die Erwachsenen jetzt, die ihr das zeigen können? Ja. Also Christine kann ihr nicht zeigen, wie sie koreanische Verpackungen herstellen kann. Das ist doch beknackt. Also ich als jemand, der jetzt an allem interessiert wäre, ich fände das doof.
Also ich bin sehr dafür, weil ich habe nur so viel mit diesen Auswirkungen von Social Media zu tun, mit Cybermobbing und all diesen Scheiß, den gerade Kids und Jugendliche, die ja da auch keinen Filter haben, ne? Die ja das auch ungefiltert kommt das ja bei denen in den Kopf rein und jeder Hate ist dann echt eine Katastrophe, dass man Kids natürlich davor schützt. Mir geht's aber darum, den Umgang zu lernen. Also ein Verbot alleine reicht nicht, es ist zu kurz. Gerne eingebettet in dem wir klären auf und so weiter. Und das Simple, dass Eltern eben die Zeit haben sollten, wenn ein Kind eben halt am Computer ist, mit Vorsichtsmaßnahmen, da zu gucken, was machst du jetzt? Und auch hinzuweisen, das und das, das kann gefährlich werden. Und wenn jemand irgendwie Bilder von dir haben will oder deine Kontonummer, dann ist Schluss mit lustig hier. Also versteht er, ne? Dieses ich selbst muss mich fit machen, muss Interesse daran haben, muss die Zeit haben, weil ich meine, vom Computer parken und vom Smartphone parken ist ja vielleicht manchmal verständlich, aber es ist wie so ein billiger Babysitter, ne? Also wir haben es selbst oft genug erlebt, Kinder werden sowas von ruhig gestellt, wenn die dann da eingesogen werden in die Bilderchen, in die bunten Filmchen.
Ja, du triffst dich mit einer Freundin im Café, hier das Kind dabei, dann kriegt die, das Kind erstmal das Handy und verschwindet.
Ja, und dann hast du Ruhe, ja, so.
Verbal, ist wird nicht mehr gesehen und dattelt dann 2 Stunden da drauf rum. Jo. Also, fand ich schon.
Also, versteht ihr?
Ne? Auf der anderen Seite habe ich jetzt mitgekriegt, und da müsst ihr mal nachgucken im Internet. Ich weiß das nämlich jetzt nicht, weil es mir gerade einfällt, wer das gewesen ist. In Amerika hat ein Mädel irgendeinen der Großen verklagt wegen Internetsucht.
Ja, ja.
Das ist natürlich auch so eine interessante Sache. Mhm. Das ist immer so eine komische Angelegenheit. Mhm. Das ist, als wenn du ein Messerhersteller für das Messer bestrafst. Aber eigentlich ist es ja der Umgang damit. Was machen die Eltern? Was machen die Schule? Ja. Das Ding an sich ist ja jetzt erstmal gar nichts.
Nee, aber die Programme, die die zum Teil haben, sind schon genau darauf gezielt. Da werden immer so diese kleinen Spielchen und die kleinen Belohnungen. Ist letztendlich wie, es ist eine Sucht. Es kann eine Sucht werden.
Kann eine Sucht werden.
Und die ist auch vom ICD-10. Ja. Also
daran sieht ihr, Leute, wie wenig Ahnung ich davon habe. Ganz ehrlich.
Nö. Also, du schmeißt immer dein Handy in die Ecke, wenn es nicht funktioniert.
Ja, richtig.
Das ist dein Umgang. Das ist wichtig. Wenn Anniken mal wieder irgendwie das Internet, dann fängt sie an zu fluchen wie ein Dorschenrutscher und dann schmeißt sie irgendwann das wirklich nicht billige Handy irgendwo in die Ecke.
Geht nicht.
Aua. Ja.
Ja. Nein, ich bin das einfach in meinem ganzen Leben gewohnt. Mhm. Ich bin ein Büchermensch, ein Zettelmensch. Mhm. Ich beschäftige mich damit und ich finde es teilweise auch toll. Und wenn ich etwas wissen will, recherchieren möchte, ist es so wirklich so angenehm.
Ja.
Eine Studie, wenn ich wissen will, gibt es eine Studie zu irgendwas tatsächlich, nicht mehr über die Uni-Bibliothek und dieser ganze Aufwand, sondern du guckst im Internet. Mhm. Ich möchte wissen, was in Korea in einem bestimmten Essen drin ist. Ich gucke im Internet. Das finde ich toll. Es ist eine super Informationsquelle für mich.
Ja, na klar.
Aber ich bin zum Beispiel überhaupt nicht auf Facebook, Instagram, TikTok habe ich noch nie gesehen.
Eigentlich existierst du gar nicht.
Ich existiere eigentlich gar nicht. Da bin ich echt ein Dinosaurier.
Ja, ist auch gut. Du,
und ich vermisse es nicht.
Nein, sei froh. Also ich bin heilfroh, dass du nicht Instagram und Co., dass du das nicht hast, weil du würdest dann versinken. Bestimmt. Aber egal, noch mal ganz kurz. So einige Programme und so sind genau darauf gemacht, dass du davon süchtig werden kannst.
Das darf nicht sein.
Und wir wissen, es gibt auch eine Diagnose, auch im ICD-10, also International Classification of Diseases, das dicke rote Buch, wo alle Krankheiten drinstehen, die du auch behandeln lassen kannst. Und es gibt eben die Internetabhängigkeit bzw. Computerabhängigkeit. Das macht schon seinen Sinn. So. Aber nochmal, also nur Verbote allein jetzt in dem Zusammenhang, ohne jetzt flankieren zu sagen, so und jetzt und ohne die Eltern und auch die Lehrer und so weiter in die Pflicht zu nehmen, ist für mich zu kurz.
Vielleicht ist es sinnvoll, sich als erstes zu überlegen, wofür sind Verbote eigentlich gut?
Oh ja, erzähl mal.
Also Regeln, was ist das eigentlich?
Ja.
Verbote sind ja keine Willkür. Also, in einer normalen Gesellschaft wie unserer oder so, ist das keine Willkür und sollten auch keine sein. Also, wenn deine Eltern komische Regeln aufstellen, dann kann das gern mal Willkür sein. Also, indem sie einfach sagen, bei uns zu Hause wird dies und das nicht gemacht. Völliger Blödsinn, ne? Kann es sein. Also, sie sollen ein Instrument sein zur Regulierung des Zusammenlebens. Psychologisch erfüllen sie ja mehrere Funktionen. Also erstmal eine Schutzfunktion. Also sie schützen ja vor Schaden.
Ja, genau.
Also egal jetzt, ob physisch, psychisch, sozial. Also wenn es nicht erlaubt ist, dass du jeden Morgen deinem Vorgesetzten eins auf die Nase geht, dann soll das einen Sinn haben. Ich weiß nicht welchen, aber irgendeinen Sinn wird es haben.
Schützt den Vorgesetzten.
Ja, wieder mal. Ne? Mhm. Zweitens die Orientierungsfunktion. Mhm. Klare Normen geben dir Sicherheit. Mhm. Das ist das Gerüst, was wir haben. Mhm. Du weißt einfach, dies und das und jenes darfst du nicht, das und das und das darfst du.
Mhm.
Dazwischen gehst du lang. In einem Idealfall ist das gleichzusetzen mit dem moralischen Kompass.
Das wäre toll.
Ne? Das wäre natürlich toll.
Das ist auch noch
toll.
So ein Punkt, ne?
Ja.
Ne? Wie moralisch bist du, welche moralischen Grundsätze hast du, welche Pfeile hast du da?
Ja. Also am einfachsten zu sehen, zum Beispiel an den 10 Geboten oder sowas, das ist ja auch eine, das ist auch eine Regelung des Zusammenlebens. Du sollst nicht töten, klar, du bringst nicht deinen Nachbarn um. Das ist eine moralische Komponente, die hast du in deinem Leben und gut ist. Ne? Ja. Also das weißt du einfach auch. Also hast du auch eine Aversion, wenn es gegen das menschliche Leben ist. Mhm. Und du wirst immer Entscheidungen genau da treffen, dass du Leben schützt. Mhm. Ne? So. Und es hat eine Signalwirkung. Das wird oft vergessen, aber denn sie markieren, also Verbote markieren gesellschaftliche Werte. Mhm. Also wenn in einer Gesellschaft wie unserer der Tod einfach eine Tabusache ist, wird nicht gemacht, wird weder vom Staat sanktioniert, es gibt keine Todesstrafe, wird überhaupt nicht akzeptiert, dann ist das eine ganz klare Wertvorstellung.
Mhm. Du meinst die Wertvorstellung, du tötest keinen anderen und du bringst keinen um.
Das ist ein Wert,
egal
in welchem Zusammenhang.
Verstehe.
Ist so. Wir werden oder indem wir zum Beispiel dann daraus, das resultiert daraus, sehen, dass bei uns also Gefängnisse und Bestrafung auch immer diesen Resozialisierungsfaktor haben. Dass man immer denkt, man möchte den Menschen bessern, man möchte das ihm. Das kommt manchmal nicht gut an. Und oft genug hat man das Gefühl, die werden jetzt ungerecht bestraft. Also du kriegst Nackenschläge nur, weil deine Steuer 10 Minuten zu spät eingereicht wird. Und ein anderer begeht 47 Vergehen und nichts passiert. Dass diese Ungerechtigkeiten, da geht das schon wieder gegen die Signalwirkung. Das ist nicht gut in einer Gesellschaft. Und wenn es zu diesen Diskrepanzen kommt, gibt es auch Diskussionen. Und man vertraut dem auch nicht mehr, ganz vorsichtig. Ne? Ohne Verbote gibt es eigentlich keine stabile Erwartbarkeit. Das merkst du in Ländern, die jetzt zum Beispiel korrupt sind. Du kannst nicht erwarten, dass die Polizei dir hilft, wenn die Polizei selber dir Drogen irgendwo hinpackt und dann die Hand aufhält.
Ja, da kannst du nur hoffen, dass du genug Geld da hast.
Ja, ne? Also das heißt, dieses Erwarten, ich kann erwarten, dass das und das passiert, weil wir uns alle auf diese Gesetze und Verbote richten und danach gehen, das schafft erst die Grundlage für ein gesellschaftliches Vertrauen.
Und das gilt für alle, das gilt nicht für die normalen Bürger wie uns, das gilt für Politiker, für Polizisten. Das heißt, es muss konsistent für alle gelten. Ja. Da gibt es keine Unterschiede, keine Stammesunterschiede, ich habe es gesagt, so.
Und deshalb macht es uns ja so wütend, wenn wir plötzlich solche Ungerechtigkeiten sehen.
Ja, genau.
Wo Menschen unglaubliches Geld einkassieren für irgendetwas, wo sie Geschenke kassieren, obwohl sie es nicht dürften. Es ist genau geregelt.
Wo sie Boni bekommen, obwohl sie schlechte Arbeit gemacht haben und sich die Boni selbst irgendwie verschenken. Ja.
Ne? Und dann, du fliegst raus als Arbeiter aus dem Laden, weil nicht genügend Aufträge kommen. Wer hat die denn versemmelt? Also das ist so, das sind Ungerechtigkeiten, die uns so richtig auf den Sack gehen und wo wir dann auch wirklich Schwierigkeiten mit haben. Ne? Und eine Gesellschaft braucht Verbote immer, wenn es um Gewalt zum Beispiel geht. Also gerade im Hinblick auf die letzte Sendung bei Zugleiter, Busfahrer, Schaffner und so weiter. Wenn diese Normen, sage ich mal, wenn dieses erodiert, also stellt euch vor, das ist wie ein Erdhaufen, der sich so auflöst, ne? Durch Regen und so, dann steigt auch die Gewalt. Und wenn ich diese Regeln nicht mehr ernst nehme, ein Zugbegleiter hat eine natürliche Autorität. Wenn der dir sagt, das und das darf nicht, dann ist das so. Das ist eine Regel. Und dann habe ich mich eigentlich daran zu halten, weil die Regel ist da. Habe ich was gegen die Regel, dann mache ich eine Eingabe bei der Bahn, dann nehme ich mir einen Anwalt oder ich wähle eine andere Partei. Das sind meine Mittel in einer Demokratie. Bloß wir haben oft das Gefühl, wir sind hilflos.
Und da kommen wir zum Punkt jetzt, was du am Anfang von Bea vorgelesen hast, mit der Zivilcourage. Also wenn ich sehe, es wird gegen ein Verbot verstoßen, gucke ich weg, mische mich ein, wie mache ich das, wie tue ich das? Ein Beispiel, ne, weil wir hatten das ja das letzte Mal und ich habe es auch schon erlebt, dann sitzt du in der ersten Klasse, habe ich mir mal gegönnt im Zug und da kommen da so 3, 4 Jugendliche, die sehr deutlich kein Erste-Klasse-Ticket hatten, die aber, was ja netter ist, sich dann dazusetzen. So. Mhm. Nun waren die in dem Fall, die waren ruhig, der Zug war leer, okay, was soll ich da jetzt Theater machen? Aber es kam der Schaffner und hat die dann natürlich höflich aber bestimmt darauf hingewiesen, ich habe kein Erste-Klasse-Ticket, also bitte. Aber wo mischt man sich jetzt ein? Oder jetzt ganz aktuell, Annika und ich haben die letzte Zeit so gern Olympiade geguckt und vielleicht wird es mitbekommen, ne? Da gab es einen ukrainischen Sportler, der hat auf seinem Helm Soldaten, Freunde von ihm per Foto praktisch.
Athleten.
Athleten, genau, Athleten, die im Krieg gestorben sind. Mhm.
Und das durfte er nicht.
Und das durfte er nicht, weil es ja gegen die olympischen Regeln.
Und wir sollen ja nicht politisch sein.
So. Und auf der anderen Seite hatten wir eine ganz tolle holländische Eisschnellläuferin, habe ich gelesen. Die hat immer, wenn sie dann fertig war, hat sie so dieses, Ganzkörperkondom so ein bisschen aufgerissen damit mit ihrem Reißverschluss und da kam dann eine gewisse BH-Sorte oder sowas.
Ja, die machte dann Werbung, diese Influencerin. Die machte Werbung
und kriegt dann dafür auch noch ein bisschen
Millionen. Darüber habe ich mich maßlos aufgeregt.
Und da haben wir dann die zwei Werte. Ne? Mhm. Auf der einen Seite der Ukraine, übrigens, der bekam von Zelensky bekam er einen Orden für Freiheit. Ja,
natürlich. Der Mann, wir hätte wahrscheinlich gar keine Medaille oder sowas gewonnen, aber der ist so berühmt geworden durch die Sache. Ein Verbot hat im Grunde seine Mission noch vertieft.
Ja.
Und jeder hat es gehört und alle finden es bescheuert.
Ja.
Ganz ehrlich. Ja. Also ist Verkauf, Olympia-Verkauf und Geld und alle haben sie irgendwo Sponsoren drauf. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Mhm. Ist aber an tote Athleten zu erinnern, das ist politisch. Ich meine, wir haben auch die Russen nicht dabei.
Ja.
Die werden durchgesiebt, bis sie überhaupt auftreten können.
Ja.
Das ist jetzt nicht politisch. Oder was soll das Ganze? Das sind so Sachen, die wir als Laien nicht verstehen.
So,
und dann sind diese Regeln komisch.
Ja, ne?
Ja, und dann verlieren sie auch ihre Wertigkeit.
Ja. So diese zweierlei Maß, ne, mit der dann da gemessen werden. Ne?
Weil du eben bei dem bei der Bahn warst, es gab in der Presse einen interessanten Fall.
Na?
Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, fuhr mit der Bahn. Und in der Bahn waren Jugendliche, die genau das taten, die nämlich mit dem Deutschlandticket in die erste Klasse wollten.
Ah ja.
Und daraufhin hat er gesagt, nö, also ist nicht. Leute, ihr könnt nicht einfach da reingehen.
Mhm.
Ihr habt das Ticket nicht dafür.
Mhm.
Und daraufhin wurde er so richtig, aber feist, von den Jugendlichen beleidigt.
Okay.
Diesen Fall hat er in den sozialen Medien beschrieben und hat es thematisiert und hat gesagt, also bewusst hat er das thematisiert, grundsätzlich, und hat gesagt, es sei ein Beispiel für eine allgemeine Schwierigkeit mit der Regelakzeptanz und sozialer Solidarität.
Mhm.
Und hat das zur Diskussion gestellt.
Mhm.
Und in dieser Diskussion, wieder das Interessante, meldete sich eine Lehrerin, die gesagt hat, also wirklich, Leute, das ist doch noch nicht so schlimm, das geht doch nur um die erste Klasse.
Mhm.
Und Palmer wiederum sagte, naja, also wenn man schon bei den Sachen anfängt, was ist denn, wenn eine Lehrerin, die ja eigentlich für das System ja aber, die ist beim Staat angestellt, die sollten ja eigentlich umso mehr gelten, wenn selbst diese Lehrer und so weiter das nicht für selbstverständlich achten.
Mhm.
Also das heißt, wenn jede Regel verhandelbar ist und gar nicht wirklich ernst aufgestellt, wo fange ich da an?
Mhm.
Ne? Also wenn es heute darum geht, dass ich in die erste Klasse gehe, das ist dann noch nicht so schlimm. Wie sollen diese Jugendlichen wissen, wenn sie das nächste Mal zuschlagen? Das ist dann ja nicht mehr so schön. Ne? Das ist doch, macht doch auch keinen Sinn. Darum ging es. Und er wollte das eigentlich wirklich zur Diskussion stellen. Macht euch Gedanken darüber, wie das bei uns aussieht.
Ja.
Und die deutsche Presse ist auch drüber hergefallen und hat das breit gefächert. Und das war richtig eine Debatte darüber, wie verbindlich sind Regeln im Alter und wie die Gesellschaft darauf auf Regelverstöße reagieren soll.
Mhm.
Und da haben wir jetzt auch wieder den Bogen zu Bär. zu der Zivilcourage. Ich fände es ja gut, bei solchen Sachen auch den Mund aufzumachen.
Ja, du ja. Du bist auch eine mutige Frau, ne? Also das habe ich schon öfter bei dir, doch, doch.
Oh, ich bin schon ängstlich, aber...
Nee, aber es gibt Sachen, da du hast keine Angst vor Menschen.
Nee, das stimmt. Aber ich bin auch nicht so, dass ich, also wenn da so ein Schrank steht oder da stehen drei Schränke und sind aggressiv, würde ich nicht dazwischen gehen, sondern ich nehme mein Handy, rufe die Polizei und mache ein paar Filmchen. Mhm. Also ich würde das Gehirn einschalten, aber ich würde es mir nicht gefallen lassen. Mhm. Oder beziehungsweise ich würde nicht den Mund halten. Mhm. Ich würde ein Foto machen und dann eine Anzeige lostreten. Mhm. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ne?
Das gibt ja diesen Bystander-Effekt, so heißt es. Ne? Mhm. Also, oder Verantwortungsdiffusion. Also dass, wenn da mehrere Leute in der Bahn sitzen und einer benimmt sich dann in irgendeiner Form so richtig heftig daneben, dass dann alle denken, da könnte doch jemand anderes jetzt eingreifen, warum soll ich?
Warum sagt denn keiner was?
So, ne?
Ja, da hat keiner, das bist auch du. Ne?
Ja, genau. Also, so ein Bystander, das nennt man so. Und da gehört Zivilcourage dazu.
Ja.
Und Menschen greifen tatsächlich eher ein, wenn die Normen sehr klar sind. Erste Klasse Ticket, bleiben wir dabei. Das ist eine ganz klare Norm, so. Ist nicht existenziell, natürlich nicht, aber was der Palmer auch gesagt hat, Leute, nee, da beginnt es nämlich. Ne? Also da gibt es eine gewisse Grenze. Und eigentlich könnte man dann auch Unterstützung erwarten. Aufeinander.
Man darf ja immer nicht vergessen, aus psychologischer Sicht, jugendliche Kinder, ich weiß nicht, wir alle, ab und zu probieren wir ja die Grenzen aus. Mhm. Und gerade Jugendliche und Kinder probieren das turnusmäßig aus. Mhm. Gerade auch in der Pubertät oder so. Wollen sie sehen, wie weit kann ich gehen? Wo sind meine Grenzen? Die sind so auf der Suche nach der eigenen Identität. Mhm. Wollen wissen, wie weit kann ich gehen? Wo kriege ich eine Grenze gesetzt? Mhm. Und dann immer nur mit Verständnis zu reagieren und zu sagen, ach, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Mhm. Also das ist auch so ein Zeichen von Gleichgültigkeit. Das heißt nicht, dass den Jugendlichen das gefällt, um Gottes Willen. Mhm. Natürlich gefällt es ihnen nicht, aber das Hinweisen und zu sagen, ich sehe dich, ich sehe, du machst etwas, was ich nicht toll finde, ist eine andere Message, als wenn ich da drüber weggehe und sage, mach doch, was du willst.
Ja, weil du denn auch faul bist, du bist ein konfliktfaul. Ja. Aber wichtig ist dann auch, gerade im Umgang mit Kindern und mit Pubertierenden und Co., es geht um das Verhalten. Es geht immer um das Verhalten, es geht nie um die Person an sich. Das Verhalten findest du nicht gut. Aber ihn als Person oder sie als Person.
Die kenne ich ja nicht, aber wenn ich jetzt in der Bahn wäre, ne, dann würde ich sagen, also ich finde das nicht gut.
Genau. Ich meine es aber auch innerhalb der Familie. Ne? Also wenn Kinder da Grenzen aussetzen, gibt doch mal so Sachen, hast du mich immer noch lieb, auch wenn ich missbaue. Mhm. Auch da wieder ganz fein die Unterscheidung. Dein Verhalten, das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe dich trotzdem lieb. Aber entschuldige, ne, dass wenn du jetzt wieder hier mit welchen Schuhen ins Wohnzimmer reinstolperst, dass ich gerade sauber gemacht habe, das finde ich nicht gut. Also bitte verhalte dich anders, zieh die Schuhe von das nächste Mal aus.
Und dann jetzt holst du mein Lappen, mein
oder mach selbst
meine Prinzessin. Also das ist so,
ne?
Also das denke ich auch.
Ja.
Aber ich finde trotzdem den Hinweis darauf, einen Regelbruch zu begehen, gar nicht schlecht. Aber man muss sich natürlich immer überlegen, machen diese Regeln Sinn? Mhm. Mir kommt in dem Moment ja immer Sophie Scholl in den Kopf, die dafür, dass sie gegen das Nazi-Regime aufgestanden ist, Flugblätter verteilt ist, mit 21 während der Nazi-Zeit erschossen wurde. Und die hat gesagt, dass das Zugucken schon eigentlich eine Katastrophe ist.
Ja, genau das. Ne?
Und wie heißt dieser wunderschöne Satz, du kennst ihn immer,
wenn Unrecht zur Regel wird, ich sag's mal in meinen Worten, da wird Widerstand zur Pflicht.
Dann wird Widerstand zur Pflicht. Brecht, Berti?
Ja, bestimmt.
So wie jemand.
ich bin da sowas
bedeutet,
von sicher.
Dass du wirklich, wenn die allgemeinen Geschichten richtig gegen deine moralische Instanz gehen und du das nicht mehr akzeptieren kannst, dann musst du auch irgendwie dagegen vorgehen. Und das heißt, du musst mal gucken, gibt es noch mehr Menschen, die das nicht gut finden? Fakten angucken, weiß ich da überhaupt genug dazu? wir haben es ja öfter schon bei den Verschwörungstheoretikern. Verschwörungstheoretikern. Ja. Ich habe noch nicht genug Waffeleier gegessen. Ja. Dass da dann so ein verquastes Zeug manchmal rauskommt und man dann gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich wirklich ein kritikfähiger Anteil, was ist jetzt gesponnen, was das kann so nicht sein, aber anders, Leute, also so ein bisschen mehr untermauern wäre eigentlich auch ganz gut. Ein paar Beweise machen ja auch Sinn. Aber wenn ich die habe und wenn ich dann gucke, dann muss ich irgendwie auch ein bisschen gegen irgendwas vorgehen oder es durchsetzen. Ja,
nicht nur ein bisschen. Also auch ruhig ein bisschen mehr. Das heißt nicht, du musst dich jetzt so weiß Gott nicht in Gefahr begeben. Aber du kannst, wir haben diese Medien, diese sogenannten sozialen Medien, du kannst dich einmischen, natürlich. Ein paar Mal hat es auch gemacht, auch in den sozialen Medien. Da sind sie mal gut für solche Sachen. Du kannst die Diskussion entfachen. Ja. Weißt du, Verbote sind ja auch immer, hat ja auch immer was mit Macht zu tun. Also es gibt Menschen, es gibt Institutionen, die haben die Macht, Verbote aufzustellen. Naja. Und dann kommst du mal darauf, ne? Also wie ist diese Macht, ist sie eher fürsorglich, also für die Bevölkerung, oder ist sie auch legitim? Ist sie transparent? Also kann ich auch wirklich, wie kommen die jetzt zu diesem Verbot? Was führt ihr dazu? Oder sind die einfach nur willkürlich so? Ne? Ich denke jetzt gerade an Herrn Trump mal wieder so ein bisschen, ne? Also jetzt mal wieder 10% an Zöllen obendrauf, weil er sauer ist, weil das amerikanische Gericht ihn da sein Spielzeug da weggenommen hat. Da ist diese Willkür. Und ich glaube, diese Willkür, das macht mich richtig fuchsig. Weil du musst das Gefühl haben, jetzt auch psychologisch, damit dein Leben einigermaßen sicher ist, musst du das Gefühl haben, okay, es ist auch vorhersehbar. Ich kenne die Regeln. Ich weiß auch, wenn ich gegen die Regeln verstoße, was mir da blühen kann. Ja, das weiß ich alles. Und dann ist es jetzt letztlich meine Entscheidung.
Aber das ist Gott sei Dank in Deutschland nicht ganz so möglich, weil es die Möglichkeit dieser Dekrete der Einzelentscheidung nicht gibt. Ja. Ein Kanzler oder so, das wird zwar immer öfter gesagt, Merz soll, aber er kann nicht einfach. Er ist durch die Partei, er ist durch den Bundestag, ein Gesetz muss, ich weiß gar nicht, wie viel Stufen durchlaufen. Und manchmal ist es auch so, dass Gesetze im Volk anfangen. Bestes Beispiel, eine Frau hat ein Verbot eben nicht gut gefunden, oder was heißt ein Gesetz nicht gut gefunden, dass man nach einer Fehlgeburt sofort wieder arbeiten muss.
Okay.
Du konntest eigentlich nur darauf hoffen, dass dein Arzt dich krank schreibt. Aber sie hat gesagt, das kann nicht sein, es ist ein Kind, was ich verloren habe. Ich müsste eigentlich genauso Elternzeit bekommen, wie jeder andere auch. Und das ist tatsächlich durch viele Instanzen gegangen, recht schnell und tatsächlich ein Gesetz wurde verabschiedet, was jetzt Frauen mit Fehlgeburt schützt.
Ja, Gott sei Dank.
Sodass ihnen gesetzmäßig eine Zeit zur Verarbeitung zusteht. Also es ist möglich. Wir haben eine Demokratie, hier kann jeder, du kannst deinen nächsten Abgeordneten, du kannst Eingaben machen, also man muss sich dann damit mal beschäftigen. Das heißt nicht, Leute, ich bin nicht naiv, dass das, was man gerne hätte, dann auch umgesetzt wird. Aber es gibt die Möglichkeit, zumindest laut die Meinung zu sagen.
Ja.
Und wenn ich ein Gesetz nicht gut finde oder ich finde ein Verbot nicht gut, kann ich dagegen angehen. Und manchmal ist es so, dass sich auch im Nachhinein dann zeigt, dass manche Verbote einfach auch schwachsinnig waren. Wir wissen heute von vielen Dingen, die während der Corona-Pandemie nicht gut gelaufen sind.
Ja.
Ja, aber es ist auch unsinnig, jetzt über alles herzufallen, weil wir waren da alle beim ersten Mal dabei. Heute wissen wir es besser, wir würden bei einer neuen Pandemie anders rangehen und vielleicht manche Sachen anders regeln. Aber man muss auch Erfahrung machen.
Ja.
Und wenn ich Erfahrung gemacht habe, dann kann ich meinen moralischen Kompass rausholen und dann kann ich vielleicht auch besser bestimmen, welche Verbote für mich akzeptabel sind und welche nicht. Na? Also wenn mir jemand vorschlägt oder sagt, also es ist verboten im Moment da und da hinzufahren, dann würde ich da auch nicht hinfahren.
Ja.
Länder.
Also.
Gegenden.
Ja, ja.
Na?
Also ihr seht, das ist ich finde das Thema einfach super, super wichtig. Und natürlich freuen wir uns auch wieder, wenn ihr uns ein bisschen was dazu schreibt, eure Erfahrungen mit Verboten. Ich sag's nochmal, es geht ganz, ganz viel um Moral, ne? Um deine moralische Überzeugung, so einen moralischen Kompass, den sollte jeder von uns in seinem Kopf und in seinem Herzen dabei haben.
Mhm.
Und den lernst du ja im Laufe der Zeit. Da sind wir wieder bei der Kindheit. Und das ist ein Entwicklungsprozess und ein Lernprozess.
Ja.
Das wird dir beigebracht. Es gibt da nicht von Natur aus an, es gibt kein Gen, kein Moralgen oder sowas, sondern das wird dir, je nachdem, in welcher Umgebung du aufwächst, sieht das eben anders aus. Es sieht hier anders aus als irgendwo in einer Favela in Brasilien, meinetwegen. Ne?
Natürlich.
Gibt's andere Grundsätze.
Vielleicht kann man sich einen Satz dafür richtig gut merken. Den habe ich zufällig im Internet gefunden. Das ist so ein richtiger Kernsatz für mich geworden. Den habe ich hier oben notiert. Kinder brauchen nicht viele Verbote. Sie brauchen konsistente Grenzen.
Oh.
Also das heißt, Kinder akzeptieren ja ein Nein erstaunlich gut, wenn es klar ist.
Mhm.
Also eine Regel für Kinder sollte eine Einigkeit in der Umgebung haben, transparent sein, eine ruhige Konsequenz haben und verhältnismäßig sein.
Mhm.
Und dann akzeptieren Kinder das gut, aber auf Ungerechtigkeiten und Widerspruch reagierst du ganz stark.
Mhm.
Und das gilt auch für Erwachsene. Und wenn wir merken, Regeln sind ständig verhandelbar, die gelten eigentlich nicht so wirklich, oder für mich gelten sie, aber für meinen Nachbarn komischerweise nicht, dann, und ich finde immer einen Weg, sie zu umgehen, wenn ich nur lange genug suche, dann ist das für mich nicht mehr eine Gesellschaft, in der ich Vertrauen habe und mich wohlfühle.
Ja,
na?
Genau, schön.
Und deshalb ist es wichtig, sich auch diese Resilienz zu behalten.
Also die Widerstandskraft.
Die Widerstandskraft.
Ne? Finde ich auch. Also nicht abstumpfen und auch nicht sagen, es gibt auch Menschen, die sagen, da kann ich sowieso nichts machen. Das ist so. Ne? Was soll ich mich darüber aufregen? Okay, ihr wisst ja, ne, diese Unterscheidung zwischen Dingen, die du verändern kannst und die du nicht verändern kannst und dazwischen zu entscheiden, das ist die Weisheit und das schon durch deine Nerven, aber trotzdem. Also die immer noch die feinen Antennen zu haben, wenn es ungerecht wird. Und das auch im Kleinen. Das gilt nicht nur für die großen Sachen in der Politik, geht auch für die kleinen Sachen. Ne?
Ja, genau.
Beim Einkaufen vielleicht jemandem zu helfen. Das macht Annika öfter und hast du öfter gemacht. Ich mache das auch manchmal, wenn jemand, ich sehe einfach, da ist jemand wirklich ziemlich arm und der hat, keine Ahnung was, 10 Cent zu wenig und so, ja, meine Güte, das tut mir nicht weh, den kriegt er die so, ne? Also so solche Nummern.
Ja, also ganz klar, ne? Also ich finde, man sollte sich immer klar machen, dass Verbote immer und Regeln dafür da sind, der Gesellschaft eine Freiheit zu geben. Denn nur wenn diese Verbote und Regeln und Gesetze gut sind, transparent sind, auf ein Minimum zusammengeschraubt, dann garantiert es mir persönlich ja eine gewisse Freiheit. Weil innerhalb dieser Freiheit kann ich mich frei bewegen.
Ja.
Wenn ich weiß, ich nehme niemandem was weg, darf ich nicht. Und ich darf auch niemanden zusammenschlagen und töten darf ich ihn auch nicht, dann ist doch das eine ganz klare Regel und regelt mein Zusammenleben mit meinen Nachbarn.
So.
Und das bedeutet, dass Freiheit ist im Grunde das, was das Wichtigste dabei ist. Interessanterweise für mich. Also man hat immer das Gefühl, Regeln und so, das sind immer nur Verbote und die verbieten mir das Leben. Nie. Die sollen meine Freiheiten garantieren. Und zwar immer mit Verantwortung. Ich kann so viel Freiheit benutzen, aber mit Verantwortung. Bis zu einem gewissen Punkt, wo ich jemand anderem schade. Und das hat Carlo Schmidt, ehemaliger SPD-Politiker, hat das gesagt. Freiheit ist immer Freiheit in Verantwortung.
So ist es.
Also du kannst nicht einfach machen, was du willst. Du kannst nicht einfach in die erste Klasse gehen. Du kannst nicht einfach jemanden hauen. Sondern du kannst dich frei entscheiden, du kannst dich frei bewegen, aber bitte mit Verantwortung.
Ja.
Und das finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Du hast mir mal ein T-Shirt geschenkt, weißt du noch, da stand drin, die Menschenwürde besteht in der Wahl.
Ja, einer meiner Lieblingssprüche.
Finde ich auch wunderbar, ne? Ja. Also wenn ich habe das Glück, in einer Gesellschaft zu leben, wo ich immer noch in gewissem Ausmaß immer noch die Wahl habe.
Ja.
In vielerlei Hinsicht.
Ja.
So. Und das ist Menschenwürde, ja. Es gibt Diktaturen, wo du null Wahl hast. Wo, wenn du die Wahl hast, dann hast du dann und dich verkehrt entscheidest gegen das Regime entscheidet, dann kannst du ganz, ganz schnell dein Leben verlieren. Ja.
Es gab einen englischen Politiker, auch Ökonom und so, John Stuart Mill. Und der hat gesagt, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.
Ja.
Und er hat noch toller, der hat ein Werk geschrieben, On Liberty, also über Freiheit. Der einzige Zweck, zu dem Macht rechtmäßig über ein Mitglied einer zivilisierten Gemeinschaft ausgeübt werden darf, gegen seinen Willen, ist die Verhinderung von Schaden an anderen. So. Also wenn jemand festgenommen wird, weil er jemand anderen beklaut hat, ist das genau dieser Moment. Ne? Und dann hat Kant noch eben einen draufgesetzt, das war der Satz, den ich vorhin gesucht habe. Ich habe ihn gefunden. Ja. Die Freiheit des Einzelnen muss mit der Freiheit aller nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen können.
Und das hat er wann ungefähr gesagt?
Ach, Kant hat von 1700 ein bisschen bis 1800 ein paar Zerquetschte gelebt. 1724 bis 1804.
Die Zerquetschte finde ich gut, gut. Nee, ja. Wunderbar. So, viel Weisheit jetzt, ihr Lieben.
Ja, aber es ist interessant, sich damit zu beschäftigen, weil wir uns immer automatisch, wenn wir uns mit Verboten beschäftigen, beschäftigen wir uns automatisch mit Strafen. Aber kaum einer kommt ja auf die Idee, sich eigentlich mit dem Gegensatz, nämlich der Freiheit zu beschäftigen, die aber wichtig ist. Denn nur wenn wir Gesetze und so weiter richtig haben, die vernünftig sind, regelt das unsere Freiheit.
So.
Und in Ländern, in denen das nicht ist, in denen es nur um Bestrafung geht, ist diese Freiheit extremst eingeschränkt. So. Denk an den Iran oder Nordkorea.
Das ist so. Also, Schutzverbote gibt es. Denkt an Promillegrenzen und so. Ordnungssichernde Verbote gibt es. Denkt an die erste Klasse, klar. Und dazwischen gibt es dann noch alles Mögliche an Verboten. Und
Ja, was willst du mir jetzt damit sagen?
Weiß ich nicht. Ja. Mir kam es gerade so. Ihr Lieben, wir würden uns freuen, ich wiederhole es nochmal, dass ihr uns gerne wieder schreibt. Vielen Dank.
Heute auch ein richtig dickes Fund.
Jo, also, ne, wie geht ihr mit Verboten um? Welche Verbote findet ihr, muss es überhaupt nicht sein? Und welche Verbote sagt ihr, ja, macht Sinn? Wäre auch schön, wenn die Verbote vielleicht durchgesetzt werden. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Na, wie weit darf man jetzt überhaupt mit Sanktionen drohen? Wo ist dann die Grenze? Wir haben Thema nochmal Internet und Altersbeschränkung, Verbot, aber wie viel Jahren, was haltet ihr davon? Also es gibt viel zu diskutieren, macht das.
Ne? Ist ja auch immer die Frage, wie viel mehr Konsequenzen brauchen wir eigentlich? Brauchen wir mehr Konsequenzen oder Regeln? Nee, eigentlich brauchen wir mehr Konsequenzen, denn wir haben ja schon Regeln. Aber manchmal werden die Konsequenzen eben sehr flach gehalten. Ne?
Also wie Gesetze auch. Da sagen ja auch viele, wenn wir die Gesetze konsequent anwenden würden, wir brauchen nicht schärfer, wir brauchen nicht mehr.
Nein, überhaupt nicht.
Wir müssen
nicht.
Bloß eben halt das auch wirklich zeitnah dann umsetzen, wenn einer Mist gebaut hat.
Na? Und dann gibt es ja noch einen Punkt, den haben wir auch noch gar nicht besprochen. Wir haben ja leider in Deutschland ein unglaubliches Maß an Regeln. Wir ersticken ja geradezu in Bürokratie.
Oh ja.
Es gibt ja nicht einen, und jetzt Leute, ich bin jetzt mal ganz flach, kein Furz, der nicht geregelt ist. Das finde ich zu viel des Guten. Der Weg, einfach mal Dinge frei zu entscheiden, Dinge einfach mal zu machen und dann anzugucken, was passiert, ist sehr zurückhaltend. Du kannst nicht einfach ein Geschäft eröffnen, du kannst nicht einfach eine Idee umsetzen. Du hast tausende von Regeln, bevor du da überhaupt ankommst. Und das hindert jede Kreativität, jede Entwicklung, jedes Vorwärtsschreiten. Jede Idee, jeder auch finanzielle Fortschritt, jede Idee in einem Laden, in einer Firma, sich zu irgendwo neu zu positionieren, anders zu werden, eine Umstrukturierung zu machen, landet erstmal in einem Wust von Vorschriften, sodass nachher eigentlich überhaupt nichts mehr bei rumkommt. Genau. Man sagt, lass es bloß, um Gottes Willen.
Das, mein Schatz, wäre vielleicht ein Thema für ein anderes Mal.
So werde ich hier abgewürgt.
Du wirst hier abgewürgt. Also du
Leute,
hast noch,
ich
du
esse
hast noch
jetzt mein
Schoko.
Waffelei.
Ja, komm, ich gebe das mal rüber.
Ja.
Und wenn Annika ihr Waffelei jetzt mampft, mache ich jetzt Schluss.
Genau, und so, dann kannst du uns nämlich unser Omelett machen.
Knopf.
Heute Morgen gibt es ein wunderbares Pilzomelett.
So, okay.
Ja.
Wusste ich noch gar nicht, aber schön.
Ja.
Machen wir so.
Wirst du gleich machen.
Sinne. Ne? Wollen wir gucken, ob die Pilze gut sind?
Jo, lecker.
Sonst war es nett mit euch. Ne? Bis nächsten Sonntag.
Ihr
ne?
Lieben, wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück. Ja, habt einen schönen Sonntag und eine schöne Woche.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.